Okay, hallo. Also, letztes Mal hat Jesus 5000 Männer mit Frauen und Kindern, vielleicht 20.000 Menschen ernährt. So, von nur fünf Broten und drei Fischen. Ich habe schon die Zahlen vergessen. Ist aber nicht so wichtig. Mit ziemlich wenig hat er echt sehr viel bewirkt, ne? So, mit dieser riesen Volksmenge kam zu dem Ort, wo Jesus war und seine Jünger. So, und Jesus hat Kranke geheilt. So, er hat Dämonen ausgetrieben. So, ne, er hat die Menschen angesehen, die da waren, und hat gesagt, schaut, so, bei Petrus und die anderen Jünger so meinten so, oh Jesus, guck mal, so, wir sind müde, wir sind gerade vom Missionsansatz zurück, so, komm, schick die weg. So, ich bin müde und ich habe jetzt keine Kraft, Menschen zu dienen. Ich möchte jetzt allein sein. So, und Jesus guckt die Menschen an und sieht nur seine Schafe. So, er guckt mit den Augen von einem Hirten. So, und er guckt die Menschen dort an, wie sie da lagern und stehen und jeder sich mit sich selbst beschäftigt. So mit seinem Problem, ich bin krank, mir ist das nicht, oder meine Kinder oder meine Tanten müssen geheilt werden. Und Jesus guckt sie an und sagt, oh, seht, das sind alles Schafe ohne Hirten. Und jetzt bin ich da. Und dann machen sie sich auf den Weg. Jesus geht auf den See, ne, die Geschichte kennen wir alle. So ein Petrus gleich hinterher. So ein Und geht dann unter. So, und jetzt sind sie wieder am Land. Ist ungefähr ein Tag später. Ne? Und dann fangen wir mal an zu lesen jetzt. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Da kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, da stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, da sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Also, ihr wart ja nicht dabei, aber ihr kennt die Geschichte, schon tausendmal gehört, aber ich sag's nun mal, so, für die, die es jetzt vielleicht noch nicht so oft gehört haben, ne? So, Jesus sieht die Menge, die sind gesättigt, so, und die wollen ihn gerade zum König machen. So, nicht weil er der Messias ist oder Gott, sondern die wollen ihn zum König machen, weil er ist der ihnen Essen gibt, ne? So, und Jesus merkt das und schickt sofort seine Jünger weg und sagt, hier, verschwindet, so ertränkt sie, sagt die Bibel. So, geht in euer Boot und haut ab, so schnell wie ihr könnt. Und ich kümmere mich um die Leute und entlasse die, dass die nach Hause gehen. So, und die sind dann weg und er betet. Und dann ist ein großer Sturm. In der Nacht sind die Jünger jetzt auf dem See noch, ne? So, ein großer Sturm kommt auf und die haben Angst. Und da sehen sie diese Gestalter im Nebel auf sich zukommen. Und es ist halt Jesus, der auf dem Wasser läuft. Und sie sagen wirklich, da steht so, und sie schreien auf, so voller Angst und Panik, so, und sagen, guck da, ein Geist, das ist ein Geist. Und haben super viel Angst um ihr Leben. So, und du hörst nur Jesus sanfte Stimme dann rufen, hey, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin's. Euer Jesus. So, und er steigt ins Boot ein und in dem Moment, wo er eingestiegen ist, sind sie am Land. So, also die Volksmenge hat gesehen, dass Jesus auf dem Berg bleibt und die Jünger schon lange unterwegs sind. So, und jetzt wundern sie sich, Jesus, wie bist denn du hergekommen? So, also das heißt, dass die auf den schon gewartet haben, gelauert haben. Na, wann kommt er von seinem Berg von Beten runter? So, dass man ihn wieder bedrängen können. So, oh, die Leute suchen ihn, und das ist schon mal toll, ja? So, und du siehst das auch in der Welt, bei Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, dass, dass sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Ihr Leben lang. So bis ganz schwere Situationen kommen im Leben, ne? Wo sie Nöte haben, die sie nicht alleine überwältigen können. So, und das ist der Moment, wo man auf einmal anfängt, dann in die Knie zu gehen und zu sagen, lieber Gott, so bitte mach, dass das und das passiert. Und ich werde immer täglich einer Oma über die Straße helfen oder sonst irgendwas. Ich werde nicht mehr lügen oder so, ne? So, ich habe das gemacht, ich denke mal, das macht jeder irgendwann. Und so waren die Leute hier, die hatten kein Herz für Gott und keine Liebe für Gott, aber sie hatten Nöte und sie hatten eine Menge Sorgen und sie hatten Hunger. So, und das ist der Grund, warum sie zu Gott kommen. Und das ist die falsche Einstellung, falsche Motivation. Vers 26. Übrigens sehen wir das auch in der modernen Kirche, in der modernen Gemeinde Jesu Christi heute so, dass die Gottesdienste sich verändern, so, und die Menschen werden eingeladen, die Gottesdienste werden verändert, so dass es zu den Menschen passt, die Gott nicht kennen. So, und es wird nicht mehr viel Wert gelegt auf Ernsthaftigkeit und auf eine gerade Linie und auf Gottes Wort. So, man geht drumherum, die Wahrheit zu sagen, weil man niemanden bedrängen will. Weil man Angst hat, dass die Menschen nie wieder zum Gottesdienst kommen. So, ne? So, das ist die moderne Lehre, so dass man sozial sein muss und, ja, und lieber von hinten rum durch Freundschaft ganz langsam und so. Aber ich sag euch, wie Jesus es macht. Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, also das bedeutet so viel wie, genau so meine ich es jetzt, und zwar ernsthaft. Ich sag euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch gegeben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Also Jesus stellt ihnen einen Spiegel vors Gesicht. Und die Urgemeinde im Neuen Testament, die erste Gemeinde, die hat diesen Ernst genauso gesehen. Und die hat auch den Spiegel vor die Welt gestellt. So. Denen war es wichtig, und Jesus ist wichtig, dass dem Menschen bewusst wird als allererstes, wer sie sind. So, und wer sie nicht sind. Dass sie erkennen, wer Gott ist. So, und dass sie einen Unterschied merken zu sich, ein Leben ohne Gott und ein Leben mit Gott. Gott hat gesagt, wir sind eine Lampe in der Welt, wir sind das Licht. Gott kommt hier nicht auf die Erde runter und zeigt sich. So, Gott zeigt sich manchmal durch Träume. Und er schickt auch manchmal Engel in die Gemeinde oder irgendwo hin. So, aber Gott hat gesagt, das ist die Gnadenzeit. Und ich bin in euch, in jedem Gläubigen. So, und ich komme durch euch in die Welt. So, und durch euch wird die Welt mich erkennen. So, und das ist die Art, wie Gott, bis das Gericht kommt, den Menschen erscheint, die Jesus nicht kennen. So, ne? Und die erste Gemeinde haben das für super wichtig gehalten, auch das zu leben. So, und zwar zeige und lebe der Welt den Unterschied. So, dass sie merken, dass sie niemals das finden, so bei sich, so was Gott zu präsentieren hat. So, und sei Salz in der Welt. Wenn du Salz in die Suppe machst, dann schmeckt es danach. Und genauso ist es mit uns, wenn wir durch einen Baumarkt, durch einen Supermarkt, durch einen Kindergarten, durch unser Leben, unsere Freunde und Arbeit gehen. So, weißt du, wir sollen, wenn wir wieder nach Hause gehen, dann soll es noch nach uns schmecken. So, dann soll's noch nach Jesus schmecken. So, weil wir sind das Licht. So, und wir sollen was zurücklassen. Und wir lassen auch was zurück, wenn wir auf Jesus, durch Jesus gehen. So. Und mir ist es super wichtig, das nochmal zu sagen, weil Gott mir persönlich nochmal so aufs Herz legt. So, einfach das Bewusstsein, dass unsere Anwesenheit einen Einfluss hat. Und an uns liegt es, ob der Einfluss gut ist oder schlecht. So. Jesus sagt ihnen, ihr seid aus den falschen Gründen hier. So, schaut mal euer Herz an. Ihr seid nicht wegen mir hier. Ihr seid nicht wegen Gott hier. Ihr seid nur wegen eurem Bauch hier. Und ich will mal Johannes, aus 1. Johannes was vorlesen. 1. Johannes 1, Vers 3. Das ist nur ein Vers, ich lese ihn vor. So, was wir gesehen und was wir gehört haben, das verkündigen wir euch. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Ne? Also das sind die Apostel und die sagen halt zu der Gemeinde gerade so ein, hey, wir wollen Gemeinschaft haben und wir wollen, dass ihr Gemeinschaft habt. Ne? Es ist wichtig, dass wir zu einem Gottesdienst zusammenkommen und uns treffen. So, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. So, aber unsere Gemeinschaft ist nicht miteinander, Mensch zu Mensch, sondern unsere Gemeinschaft, wenn wir uns treffen, ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. So, weißt du, wenn wir uns hier treffen, so dann nicht, damit wir abhängen, so und uns erleben, also zum Teil schon, ist ja logisch, aber wenn keine Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater da ist und im Heiligen Geist, so dann sind unsere Treffen hier sonntags und mittwochs sinnlos. So, dann können wir uns mal in einer Bar treffen, Bier trinken und über Football reden. So, aber Gott ist es so wichtig, so wenn wir eine Gemeinschaft haben in ihm, so dann entsteht was Heiliges und was Reines. So in Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. So, und Jesus hat gesagt, ey, wenn ihr nach oben guckt in den Himmel, dann wird alles andere einfach passieren. So. Und ich kenne das bei mir, ich habe bestimmt 5 Sachen, die mir sofort einfallen, die ich gerne hätte. So, die meisten davon sind Spielereien. So Sachen, die ich jetzt nicht zum Leben brauche, eigentlich alles. Aber wo ich merke, dass eine Leidenschaft da ist, so in meinem Herzen. So, zum Beispiel eine neue Gitarre. Eine richtig gute Gitarre. So, ich werde nicht besser spielen dadurch. So, meine Stimme wird sich nicht schöner anhören dadurch. So, und meine Gitarre ist gut. So. Aber in meinem Herzen ist irgendwie so das drin, so ein, es gibt was Besseres, so, und das hätte ich gerne. So, und Jesus sagt, belasse dich nicht selbst, so, und versuch nicht für die Dinge zu leben und zu kämpfen, die du nicht hast. So, sondern genieße das, was ich dir geschenkt habe, was du besitzt. So, das ist super wichtig, weil wenn wir zufrieden sind mit unserem Leben, dann sind wir frei. Und dann sind wir glücklich und zufrieden, auch wenn wir nicht viel haben für andere. So, und ich merke das oft, dass der schlimmste Feind manchmal die engsten Freunde sind oder Familienmitglieder. So ein, weil Gott hat mich gerade an so einen Punkt gebracht, wo ich zufrieden bin mit dem, was ich habe und mit der Situation, in der ich mich befinde. Aber da kommen ständig diese Einflüsse und dieses Negative auf mich zu. Du musst unzufrieden sein. So ein, oder du brauchst das und das. So ein, es zieht mich runter und weg von Gott. So ein, auch wenn es mich wegtreibt von Gott und das Verlangen wieder wächst, so dann bin ich selbst schuld, nicht der andere, der mich versucht hat. So. Das ist, Gott hat uns so viel geschenkt. Und es wird ein Leben lang brauchen, zu erkennen, was uns alles geschenkt hat. Und mit jedem Stückchen, das wir mehr erkennen von dem, was wir haben, wird auch die Freude daran wachsen, und der Ernst. Vers 28. Da sprachen sie zu ihm, ja, was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und es ist typisch menschlich, dieses gesetzliche Denken, dass du was tun musst und was leisten musst, damit du was empfängst. Ne? So, wenn du Gott gefallen willst, dann musst du auch dich echt super doll anstrengen, gut zu sein. So, und wenn du willst, dass Gott dich anlächelt, dann darfst du auch das und das nicht mehr machen. Oder da und darüber reden oder darüber denken. Ich will ja nicht lästern über den und den und trotzdem lästert man. So, oder das und jedes. So, das sind halt alles Beispiele, die ich bei mir merke. So. Und Gott denkt total anders als der Mensch. So, bei Gott kennt ein Wort, das wir Menschen nicht in uns haben. Und das ist Gnade. Und Gnade ist ein Geschenk, das du nicht verdienst und trotzdem kriegst. So ein Geschenk, das du dir nicht verdient hast. Ein Geschenk, du hättest eigentlich das Gegenteil verdient. So, und trotzdem bekommst du das. So ein, und das nicht, weil man gut sein will, sondern weil man liebt. Gott will nicht gut sein. Gott ist gut. So, Gott muss darum nicht kämpfen. So, Gott ist das Licht. Und Gott ist die Liebe. So, und er möchte, dass wir erkennen, dass wir ihm absolut gar nichts zu geben haben. Du musst dir vorstellen, Gott sitzt da und guckt auf uns, auf seine Schöpfung und sagt, diese Kreaturen dort haben nicht eins, was sie mir schenken können. Weil ich alles besitze. Und trotzdem gibt er alles. Nicht um irgendwas zu bekommen, nicht weil er an sich denkt, sondern nicht weil er an seinen Bauch denkt, sondern einfach aus Liebe. So. Weißt du? Es gibt aber eine Sache, die wir schenken können, worüber Gott sich freut. Und was Gott sich nicht erschaffen kann. Und was Gott nicht beeinflussen kann. Eine Sache, die unmöglich ist, dass Gott sie tun kann. Das ist, dass wir ihn mit unserem Herzen lieben. So, weil das ist unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung, ob wir Gott lieben wollen oder nicht. Ich liebe meine Tochter, meinen Sohn, meinen anderen Sohn. So. Aber ich kann es nicht erzwingen, dass sie mich lieben. Ich kann erzwingen, dass sie Respekt und Angst vor mir haben. Mein Vater war gut da drin. So. Aber ich kann nicht zwingen, dass sie mich frei lieben, so wie ich bin. So. Sinn. Und das ist was wir Gott schenken können. Und das ist das, was ihm wertvoller ist als jeden Besitz oder jede gute Tat, die wir tun können. Das ist ihm noch wichtiger, als dass wir 100% heilig durchs Leben wandeln. Und das ist das Einzige, was für ihn Wert hat. Und das ist unser Herz. Und das sind wir. Was ist denn beim Gesetz, also bei den Werken, da ist es so, dass man etwas tun muss, um etwas zu erbauen, ne? Also wenn du im Gesetz bist, so dann, oder wenn du was Werke tust, so dann, wenn du bemüht bist um etwas, so dann steckst du eine Menge Zeit und Energie und Kraft dort rein, dass du zu irgendeinem bestimmten Punkt kommst, so, und wenn der erreicht ist, dann kannst du anfangen, das zu nutzen, was du haben willst. Aber mit dem Glauben, da ist es so, dass man etwas benutzt, was schon fertig gebaut ist. Mit dem Glauben. Also ich erkläre es nochmal. Wenn du Musik machen willst, so mit der Gitarre, so, und du willst dein Lied spielen, das du im Herzen hast. So, und wenn du gesetzlich bist, wenn du religiös bist, oder so, und wenn du Werke tun musst, so, dann hast du erstmal Holz zu beschaffen und Metall und alle Zutaten, die du brauchst. So, und du musst eine Menge Zeit und Kraft investieren und können, damit du erstmal eine Gitarre hast, weil du hast gar nichts. So, und wahrscheinlich werden die meisten Menschen nie eine fertige Gitarre haben, die klingt. Aber im Glauben, durch das, was Jesus uns geschenkt hat, so, und da haben wir die Gitarre geschenkt bekommen. Weißt du, wir müssen nichts mehr tun, damit es möglich ist, Musik zu machen. So, und wir setzen uns einfach dran und fangen an zu spielen. So, und das ist das, was durch Jesus passiert ist. So, und das ist das, was durch sein Blut passiert ist. So, und bevor unser Lamm gestorben ist und auferstanden, so da mussten wir Menschen halt so versuchen, da hatten wir 10 Gebote und mussten versuchen, Gott zu gefallen. So, und man hat dafür gekämpft und alles gegeben, so in sein Leben geopfert. Und doch ist man nie zur Gerechtigkeit gekommen, so weil man immer wieder gesündigt hat. So, und das hat Tod bedeutet. So. Auch dann ist Jesus gestorben und hat unsere Werke gehalten und erfüllt. Und wir brauchen nur anzunehmen, das Geschenk zu nehmen, und wir können sofort Gott genießen. Ohne was dafür zu tun. Obwohl wir genauso schlecht und unrein sind wie am Anfang, so ist es halt trotzdem noch so, dass wir sofort zu Gott kommen können, einfach so frei. Und lasst uns den Rest lesen, bevor wir alle einschlafen. Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, Vers 30, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter, die haben das Manna gegessen in der Wüste, wie beschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater, der gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, dann gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, ja, dem wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, dem wird niemals mehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Dieses Manna als Israel in der Wüste war 40 Jahre und da durchtappen musste, da zum da hatten sie nichts zu essen dort. Und Gott hat jeden Tag irgendwelche weißen, runde, süße Bälle am Boden liegen haben. So, die sind früh morgens aufgewacht und der Tau wurde zu Manna. Und Manna bedeutet im Hebräischen, was ist denn das? So. Und die Leute haben das genommen und daraus konntest du Kuchen machen und Brot und alles. 40 Jahre lang jeden Morgen Manna. Und Gott hat gesagt, geht los, sammelt euch so viel, wie ihr braucht. So, und nicht mehr, weil am nächsten Morgen ist es verdorben. Und ein paar haben gebunkert, wie Hamster, ist ja menschlich. So, haben sich noch einmal zusätzlich gemacht, dann haben wir morgen vielleicht was, falls kein Manna da liegt. Und was war, stehen früh auf, gucken in den Eimer rein und es war nur noch ja, verwesendes Manna mit ganz vielen Würmern drin. Und ein Stück weiter lag schon noch frisches, neues Manna, soweit das Auge reichte. Und dieses Manna ist ein Bild für Gottes Wort. So, und weißt du, Gott hat für uns jeden Morgen neu so ein frisches Manna. So jeden Tag aufs Neue genau so viel, wie wir brauchen. Jeden Tag aufs Neue so ein, will er uns irgendwas sagen, so ein, in seinem Wort, durch seine Bibel, so in seinem Geist, so ein, was nur für uns persönlich ist. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur Gemeinschaft mit Mann haben, sondern halt Gemeinschaft mit Gott. So Gemeinschaft mit Jesus. So, weil ich kann euch nicht geben, was ihr braucht. So, manchmal benutzt mich Gott, um jemanden zu segnen und er gibt mir irgendein Wort oder eine Prophetie. Aber meistens kann ich nur aus mir selbst reden. So, und aus meiner Erfahrung. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder persönlich von uns zu Gott geht. So, weil er hat alle Erfahrungen. So, und er hat allen Einblick. Und er weiß genau unsere Lage. Achso. So, und es ist super wichtig, dass wir persönlich zu ihm hingehen und Gemeinschaft haben mit Jesus und Vater. Und es ist super wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und zwar persönlich. Wenn du deine Bibel im Schrank lässt, so, und nicht liest, und nur zum Gottesdienst rausholst, so, dann passiert Folgendes. So, wenn du nur mich hörst, sonntags, dann wirst du nur so viel Einblick haben, wie ich bekomme. So, und du wirst meine Doktrinen und meine Interpretation der Bibel haben. So, und jeder Mensch versaut's mal. Oder liegt falsch. So, oder versteht's falsch. So, und Gott möchte uns das persönlich erklären. So, und wir sind nicht der Jünger von unserem Pastor, so, wir sind der Jünger von unserem Herrn. So, und unser Herr möchte uns weiden. So, es ist super wichtig, Gottes Wort zu lesen, ansonsten weißt du nur, was Menschen dir sagen. Und Gott möchte dass du Gott kennenlernst, so wie er ist. Super wichtig. Und wenn du deine Bibel nicht in der Hand nimmst, und Gott möchte uns jeden Tag begegnen persönlich, und du keine Zeit mit ihm verbringst und fragst, dann passiert Folgendes. Dein Manna fängt an zu faulen, dass du in deinem Herzen hast, weil es überhaupt nicht für deine Situation passt vielleicht. So, und du wirst trocken werden und du wirst hungrig sein. Jesus hat gesagt, Gott hat uns jetzt ein Brot geschenkt vom Himmel und das wird nicht zulassen, dass wir jemals mehr hungern. Aber wenn du dein Brot nicht isst, so, dann bist du hungrig. Und das ist ein geistliches Bild. Das bedeutet, dass du keine Antworten hast, dass du deinen Weg nicht siehst, dass dein Leben keinen Sinn macht, dass du nur noch auf die Probleme um dich herum guckst, weil du niemanden in dein Leben reinlässt, der es in Ordnung bringt. Weil du Gott nicht in dein Leben lässt, der vielleicht zeigt, du musst nicht auf das und das böse sein oder sauer sein, weil ich habe das alles im Griff. So, Gott muss unser Leben berühren. Der muss da drinnen sein, damit sich was verändert. So. Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist doch schön, oder? So, weil jeder, der zu Jesus kommt und sagt, ich möchte bei dir sein, der wird sofort umarmt von ihm. So, der wird sofort aufgenommen. Egal wie schlimm dein Leben ist, egal was du getan hast, sofort ist alles weggewaschen, sobald du das Blut von Jesu hast in deinem Leben. Vers 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn. Was Jesus sagt, ich habe viel mehr als nur ein Brot, das morgen verschimmelt. Ich habe viel mehr als nur Wasser und morgen hast du wieder Durst. Ich habe das ewige Leben für dich. Ich habe Gemeinschaft mit dem Vater für dich. Ich habe ein Leben für dich, wo ich bin und dich leite. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie allein lassen. Ich werde dich nie betrügen. Ich werde immer ehrlich sein. Ich werde dich immer lieben. Und hier einen Schritt bei dir sein. Und wenn du nicht laufen kannst, ich bin stark genug, dich zu tragen. Und wenn du im Dunkeln tappst, ich habe die Macht, dir Antworten zu geben und Licht reinzukommen. Oh, die Juden hier damals, die wollten einfach nur satt werden. Die haben gesagt, hey, ich kümmere mich um mein Leben und ich möchte einfach nur Brot. Da bin ich glücklich. Wenn du mir Brot gibst, mache ich dich zum König. Willst du mir aber ihr ewiges Leben geben und Gemeinschaft mit Gott, na, dann mach dein Ding. So. Weißt du, und du musst aufpassen, so Gott sagt, prüf deinen Glauben. So, prüf deinen Glauben selber. Auch wenn du 40 Jahre schon mit mir gehst und ein reifer Christ bist und ich dir viel gelehrt habe, so prüf deinen Glauben, weil Sachen verändern sich in dir manchmal. Und ich muss bei mir in meinem Leben aufpassen, und ich merke das jetzt immer wieder, gerade jetzt ist gerade so eine schwere Zeit, so, da muss ich auf mein Leben gucken und muss gucken, okay, stopp. Jetzt lasse ich alles liegen und fallen und denk mal nach, so, wofür oder für wen lebe ich gerade, konzentriere ich mich gerade nur auf Dinge, die ich nicht habe und die mir persönlich gefallen, oder ist mein Herz so, dass ich sage, Herr, was willst du? Vater, ich möchte deinen Willen tun und nicht meinen. Manchmal muss man anhalten in seinem Leben und in seinem Trott und zur Ruhe kommen und einfach mal nachdenken. Und das ist gerade dann, wenn man merkt, man ist unzufrieden mit seinem Leben, mit seinem Umfeld. Oder man merkt so, ich möchte das und das. Und man wird sauer, weil man es sich nicht leisten kann. Und dann versucht man krampfhaft Wege zu finden, wie man es sich leisten kann. Dann bleib lieber stehen und frag Gott. Bleib lieber stehen und denk darüber nach, worum dreht sich dein Leben? Dreht es sich um dich oder um Gott? Ja, die Juden morden, Vers 41, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel hergekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann denn dieser sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, mord nicht untereinander. Niemand, der kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sag euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Denn ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter, die haben das Manna gegessen in der Wüste und sie sind gestorben. Und dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und darum sprach Jesus ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und die Juden waren total empört, weil Juden durften kein Blut trinken. Das war absolut verboten. Und erst recht Menschenfleisch. Die durften noch nicht mal einen Toten berühren. Da waren sie schon unrein. So. Oder von einem Tier und toten Kadaver. Und Jesus erklärt es ihm noch nicht mal. Weißt du, er provoziert sie mit Absicht. So. Und heute wissen wir, was für ein Bild, was es hier bedeutet, ne? Was es bedeutet, sein Blut zu trinken und sein Fleisch zu essen. Wir machen das jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. So, aber jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, so da essen wir sein Leib, ne? Wir brechen das Brot. Und erinnern uns dran, so, er hat sein Leben gegeben für uns. Er hat sein Leben nicht nur am Kreuz für uns gegeben und ist gestorben, sondern er hat sein ganzes Leben gegeben. All seine Wünsche und seine Visionen und seine Träume. So, er hat nicht gelebt, um sich zu verwirklichen und sich einen Namen zu machen, sondern er hat gelebt, um für uns zu sterben. Er hat gelebt, damit wir Leben haben. Er hat gelebt, um die Visionen und die Wünsche des Vaters zu erfüllen. So. Und er hat sein Blut gelassen. Und das bedeutet nicht nur, dass sein Blut aus dem Körper lief, sondern es bedeutet vielmehr, durch das Blut wird die, durch, in dem Blut ist die Ungerechtigkeit, die Sünde, ne? So. Und Jesus hatte ein gerechtes Leben. So ein Erdenleben ohne Sünde, ohne Trug, ohne Lügen. Und er ist unschuldig gestorben. Aber er ist nicht als Unschuldiger gestorben. Weil Jesus war am Kreuz und ist als Sünder gestorben. Und ich habe ihn dort angenagelt. Ich bin in meinem Leben zu ihm gekommen und habe gesagt, ich möchte das annehmen, dass du für mich gestorben bist. Du bist mein Lamm, nimm meine Sünde. Und er hing da und er hat auch an mich gedacht. Und er hing da ohne Schuld und hat gesagt, ich werde jetzt das Schlimmste, was ich mir vorstellen, auf mich nehmen. Und das war auch das Letzte, was er gesagt hat. Das Vorletzte. Vater, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste, was Jesus sich vorstellen konnte. Getrennt zu sein von Gott. Und er hat sich trennen lassen von Gott, damit wir zu Gott kommen können. Er ist als Sünder gestorben. Aber er ist als gerechter Sünder gestorben, weil niemand hat mehr Liebe als der, der für jemand anderen sein Leben gibt. Und die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. So, und Jesus ist als Sieger wieder auferstanden. Und sein Sieg bedeutet unser Sieg. Vers 54. Wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Das ist Hammer, oder? Das ist so schön geschrieben. So wie mich der Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, der mich isst, der mich annimmt, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, also Jesus, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Jetzt noch den Rest. Sieht länger aus, als es ist. Keine Angst. Vers 60. Wie viele nun von seinen Jüngern, ne? Jetzt geht es nicht mehr um die Pharisäer, sondern wie viele nun von seinen Jüngern dieses hörten, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Also wer kann das hören? Also du musst sanfter reden, Jesus. Also du kannst nicht so direkt mit den Menschen reden, das geht nicht. Du siehst doch, die werden alle sauer, du verkraulst die, die werden nicht mehr dein Jünger sein. So, sei ein bisschen sanfter und zärtlicher, so. Alles Schritt für Schritt und Gemach. So. Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, da sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis, ja? Na, wie nun? Wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch, das nützt gar nicht. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sie sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also Jesus hatte 12 Apostel, ne? 12 Jünger. Das waren die ganz, ganz nah jederzeit bei ihm waren. Und 3 Jünger davon, die waren noch enger und noch näher daran. So, und die haben die größte Verantwortung bekommen. Und dann waren noch rund 500 andere Jünger drumherum, die auch immer Jesus gefolgt sind in ihr Leben, die gesagt haben, nee, ich lasse meinen Akku hier stehen, ich folge Jesus nach. Ich will zu ihm gehören. Und das ist das Tolle. Weißt du, wenn du Gottes Wort ernst nimmst und wenn du die Wahrheit redest, wenn du die Wahrheit in dir einsaugst, dann wirst du auch die Wahrheit reden. Und wenn du die Wahrheit redest, dann passiert automatisch eine Selektion. Dann wird automatisch getrennt. Bei die Menschen, die nicht bei Jesus hängen, die stoßen sich an der Wahrheit früher oder später. Und die wollen mit Jesus dann nichts mehr zu tun haben. Zum Beispiel die Carol Chapel in Siegen wird gerade als riesengroße Sekte betrachtet und war in Medien überall, die war schon im Spiegel und so. Und zwar wird sie als Sekte bezeichnet, eigentlich nur wegen 2 Punkten. Einmal, dass sie lehrt, aber das sind nee, 3 Punkte. Das ist ein kleiner Grund nur, der ist nur nebenbei, kein Sex vor der Ehe. Keine Unzucht. Weil die Bibel lehrt uns, Sex gehört in die Ehe. So, weil es ist total dämlich, mit jedem einem Leib zu werden zu wollen. Weil es bringt nur Schmerz. Und am Ende stehst du leerer da als vorher. Und du hast sehr viel von dir verloren. Also sei nicht doof und warte auf deine Frau. Und der Sex wird auch viel besser. Das zweite ist die Ordnung der Frau in der Gemeinde. Gott sagt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Denn sie ist als Hirte ihm gemacht worden. Und der Mann war zuerst da. In der Welt der Emanzipation war das überhaupt nicht gern gehört. Schon gar nicht, weil wir eine Bundeskanzlerin haben. So. Aber ich meine, in der Emanzipation hört sich das so an, als ob die Frau der Sklave des Mannes ist, ne? Und ich kann das verstehen, dass das Anstoß ist und Angst macht. So. Aber wenn man die Bibel liest, dann bedeutet das, dass beide gleich sind, aber jeder hat andere Aufgaben bekommen. So, und ich bin mir sicher, dass jeder die entgegengesetzte Aufgabe zu seinen Gaben hat. So, weil der Mann ist eine perfektere Hilfe eigentlich und die Frau eine bessere Leiter. Weil Frauen sind viel organisierter und klarer, so, sind fähig mit Menschen zu kommunizieren, zu reden, sind fähig, viel fähiger auf Menschen einzugehen, auf Nöte zu gucken. So, und Frauen sind perfekte Leiter. Müssen sie auch sein, weil sie die Familie leiten, die Kinder leiten, ne? Zum Teil bei der Erziehung. So, und Männer sind eher faul. Männer können sich eigentlich nur auf eine Sache richtig 100% konzentrieren. Die machen sie auch gut, aber auch nur so, wie sie wollen. Männer sind stur. Und Männer sind nicht sehr kommunikativ. Wenn Männer untereinander sind, reden sie eigentlich nicht sehr viel. Und das, was sie sagen, reicht. Alles in einem Satz und dann weiß man ja, was los ist, oder? Aber Gott hat uns entgegengesetzte Aufgaben gegeben aus einem Grund, weil es nämlich uns zwingt, auf die Knie zu gehen und Gott um Hilfe zu bitten. Oh, mach mich zu einem guten Vater, mach mich zu einem guten Ehemann, mach mich zu einem guten Leiter. So, und lehre mich, wie ich mit Menschen umgehe. So, ich kann das nicht von mir aus. Ich komme immer wieder an meine Grenzen. Bitte verändere mich. Und Frauen genauso. Frauen sind sehr stolz gewesen. So. Und Frauen machen sich schick gerne. Und halten sehr viel für Äußeres, ne? So, das ist so. Es gibt Ausnahmen, so, aber im Allgemeinen. So ein Frauen wollen gesehen werden. Und Frauen fällt es sehr schwer, sich unterzuordnen. Und ich kann das verstehen, wenn ich uns Männer sehe. Würde mir auch total schwer fallen. So. Aber es ist genau das Gleiche. So, es bringt die Frau dazu, zu Gott zu kommen, zu sagen, ich kann das nicht von mir aus. So, ich glaube, dass das der bessere Weg wäre. Und meistens ist das vielleicht auch so. So, der clevere Weg vielleicht. Aber die Frau ist abhängig von Gott in ihrem Leben und sagt, gib mir die Liebe für meinen Mann, gib mir den Respekt für meinen Mann. So, gib mir die Ehre, die er braucht und gib mir die Demut, ihm die Hilfe zu sein, die er benötigt. Ich möchte mein Leben opfern, um ihm zu dienen. So. Und der dritte Punkt, warum wir eine Sekte sind, habe ich vergessen. Unterordnung der Frau. Oh. Ja, Sex vor der Ehe, Unterordnung der Frau. Homosexualität, logisch. So. Carrie Chappell ist auch deswegen gerade so verpönt, weil die Gott sagt in der Bibel, er hasst Unzucht. Es ist Sünde. Und Unzucht ist mit die schlimmste Sünde, die man machen kann, weil sie innerlich verunreinigt, da wo der Heilige Geist sitzt. Weil sie zu einem Leben führt, Schritt für Schritt, wenn du in Unzucht bist, dass dich tiefer und tiefer reißt in den Dreck und in andere Sünden. Du öffnest dich durch Unzucht für alles. Und ich kenne das bei mir und es ist wahr. Aber Gott sagt, ich liebe den Sünder. Ich hasse die Sünder, aber ich liebe den Sünder. Und Gott sagt genauso, ich hasse Homosexualität, weil die ist von mir nicht so gewollt. So. Aber ich liebe die Homosexuellen. So, ich liebe die Menschen. Mir ist diese Person wichtig. So. Und in Carrie Chappell wird es so gelehrt. Und Carrie Chappell ist offen für jeden. So und will jeden lieben. So. Weißt du, wenn du Gottes Wort liest und wenn du das nimmst als das, was Gott gesagt hat, so, dann ist es für dich die Wahrheit und dann ist es für dich Leben. Und dann ist es für dich der einzige Weg, so wie Gott denkt. und was Gott sagen möchte, wie er denkt. So, und dann wirst du mit der Wahrheit anstoßen. Und dann wirst du ein Eckstein sein, ein Anstoß für die Menschen. Und du wirst nicht jedem gefallen. Und für Jesus ist das super wichtig, für uns als Gemeinde, dass wir Licht sind. Und dass wir mit unserem Leben ein Spiegel sind für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wenn wir das nicht sein wollen, dann wird es mit uns genauso ergehen wie mit den Jüngern, die Jesus angegangen haben. Die haben sich auch für Jesus entschieden, für ein Leben und eine Nachfolge. Aber die haben Jesus nicht als absolute Wahrheit genommen. Und sie sind irgendwann gegangen. So. Sie sind irgendwann gegangen, weil sie mit der Wahrheit nicht klarkommen. Und Jesus antwortete ihnen in Vers 70. Hab ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch der Teufel, ein Teufel. Und er redete über Judas, den Sohn, Simons Sohn, den Ischariot. So, denn dieser sollte ihn verraten, der einer von den 12 war. So. Als Jesus Judas anguckte und sagte, Petrus, komm zu mir, Sohn Matthäus, komm zu mir, Sohn und so weiter. So, da stand doch irgendwann vor Judas, guckte ihn in die Augen, und sagte, Judas, Sohn, ich will auch dich haben. Und ich will dir alles zeigen und lernen, was der Vater mir gibt. Ich will, dass du in dem engsten Kreis bist. So. Ich will, dass du einer von denen wirst, dessen Namen erzählt wird. So. Einer von denen, denen ich meine Bilder erkläre. Einer von denen, der die Wahrheiten, das Wort Gottes hört. Ich will, dass du bei mir bist. Aber er guckt ihn an und sagt das und weiß genau, du bist ein Teufel. Du gehörst zu Satan. Du gehörst nicht zu mir, nicht zum Vater. Und du wirst mich für eine Handvoll Geld töten. Verraten. Und für mich ist Judas, und dann schließe ich, so für mich ist Judas immer eine Warnung gewesen. Wenn ich über Judas denke oder rede oder lese, dann ist irgendwo eine kleine Angst, oh Mann, ich möchte nicht so sein. So. Aber ich sehe immer wieder diesen Judas in mir, so dieses alte Fleisch, dieses Verlangen zu gucken, dass es mir gut geht. Um mein Leben so zu leben, dass es mir passt. So. Aber das ist ein Leben, das am Ende ins Nichts führt. Und ich sag dir, die Jünger, die abgehauen sind, weil sie mit der Wahrheit nicht klar kamen, die werden nicht so ein hartes Los treffen wie Judas. Weil die haben eine wahre Entscheidung getroffen und Gott kommt damit klar. Die haben gehört, okay, ich kenne jetzt die Wahrheit, das will ich nicht, mach's gut. Aber Judas hat gehört, hat nicht geglaubt, aber ist geblieben. Und die Bibel sagt, so pass auf, so, wenn du es nicht ernst meinst, je mehr derjenige hört, den du erzählst, desto härter wird sein Los. Weil je mehr ich ihm gebe, desto mehr Verantwortung hat er. So. Von daher, ich will kein Judas sein. Und ich weiß, ich bin keiner von den 500, so die gesagt haben, so, mach's gut, ich komme mit der Wahrheit nicht klar. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Jesus unser Weg ist, der eine zum Vater. So, und dass er alles für uns gibt und uns alles geschenkt hat. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist so, ist noch nicht mal Satan oder Dämonen. So, Gott sagt, wir brauchen keine Angst vor Satan haben. So, vielleicht Respekt, wir sollen nicht über ihn lästern, weil er ist mächtiger und klüger als wir. So, aber ich habe Angst. Der größte Feind, den ich habe, bin ich selbst, mein altes Ich. Das sind die Leidenschaften und Begierden und all die Sachen, die in mir sind, so von meinem alten Leben. All diese Dunkelheit und Sünde, die sich angestaut hat durch mein Leben damals und wie ich mein Leben geführt habe. So. Weißt du? Und das ist mein schlimmster Feind. Vor denen habe ich Angst. Weil ich weiß, dass mir der viel zu oft einfach nur gefällt. Und ich oft weiß, das wäre der falsche Weg und ich gehe ihn trotzdem. Weil ich es will. Es ist viel schöner, wenn du in diesem neuen Menschen bist. So, dass dein Leben berührt, dass dein Leben verändert und dass das Zeit nimmt in Gottes Wort. So wie Frankie gestern gesagt hat, du kannst entweder mit Jesus unterwegs sein und diese vier wichtigen Sachen, die Gott heute in einem Kapitel gesagt hat, oder naja, die er halt sagt, so einmal beten, ist sehr wichtig als Christ. So, die Bibel studieren, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen und ein Leben zu führen, das ein Zeugnis ist. Ne? So, und entweder du gehörst zu den Jüngern, die das lesen oder hören und für die es ist, beten. Also ich muss mindestens einmal am Tag vor Gott gehen und irgendwas sagen. Dann ist es eine Last und es macht keinen Spaß. Die Bibel studieren. Du musst dir Zeit nehmen, um dich hinzusetzen und irgendwie diesen Text zu lesen. Obwohl du viel lieber irgendwie die ganzen anderen Sachen machen willst. Zur Gemeinde kommen. Ich würde jetzt viel lieber abhängen, Film gucken oder sonst was machen. In der Bar hängen oder so. Oder im Bett sein. So, als im Himmel zu sein. Und das ist, in meinen Augen ist es so, unser Gottesdienst, das ist der einzigste Himmel, den wir auf Erden haben. Das ist der Moment, wo wir alle vor Gott stehen. Ist der, wo wir raus sind, wo alles vergessen ist. Hier, hinter den Wänden befindet sich unser Leben und unsere Welt, unsere Probleme, unsere Sorgen, unser Alltag. Und jetzt ist es ein Stück vom Himmel. Wir sind hier und wir beten an und wir genießen die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes und wir hören seiner Stimme zu und seinem Wort. Und das vierte, ich muss dann irgendwie jetzt Jesus, weil ich bin ja Christ, dann muss ich auch Jesus irgendwie bezeugen. So, wie mache ich das? Naja, vielleicht mache ich mit dem Fisch auf dem Auto, das reicht ja. So, dann sieht jeder, dass ich Christ bin, hat meine Pflicht getan. Leben tue ich wie keiner, aber das bezeugt, ich habe einen Glauben, gehe zum Gottesdienst, bin getauft, was weiß ich. Oder du bist einer der Jünger, die sagen, ich kann mir Zeit nehmen, um mit meinem Liebsten zu reden. Er ist da und hört mich jede Sekunde. All mein Frust, all meine Trauer, all mein Schmerz, all mein Zorn, all das, was ich nicht tragen kann, was mir zu schwer ist, jetzt ist die Zeit und ich kann zu ihm kommen, die ihm das alles hinlegt. Ich kann bei meinem Liebsten sitzen und seine Stimme hören und Licht in meine Dunkelheit lassen und den Frieden in meinem Leben reinmachen. Du kannst einer der Jünger sein, die sagen, ich will nicht das hören, was mir andere Menschen sagen, sondern ich will wissen, wie Gottes Herz ist. Und ich will wissen, wie Gott als Person ist. Und ich genieße es, hier drin zu sein, weil das eine Fülle vom Reichtum ist. Weil es ein Liebesbrief ist an mich. Und die Bibel ist ein Liebesbrief. Die Hauptbotschaft ist, Gott liebt dich. Und will, dass du bei ihm bist. Das ist die Bibel zusammengefasst in ein paar Worten. Und auch ein Punkt, die Bibel ist da, um zu leiten. Du kommst nicht weiter und brauchst Richtung, dann nimmst du die Bibel und guckst drin und liest und du weißt die Richtung, weil Gott zu dir redet. Und die Bibel ist Trost. In Zeiten, wo du keine Worte findest, da fängst du an zu lesen und du siehst von Menschen, die es genauso geht wie dir. Und du siehst, wie Gott sie berührt hat und wie er mit der Situation umgegangen ist. Sei nicht dumm, lass das Ding nicht im Schrank verfaulen. Weil du verpasst den größten Schatz, den du hast. Und du kannst einer der Jünger sein, die ein Zeugnis sind in der Welt. Und das nicht, weil ich muss jetzt zeigen, dass ich Christ bin, ich gehe auf die Straße, ich verteile Flyer oder so, ne? Sondern wenn du in Liebe bist mit Gott, oh Mann, dann wird man das sehen und hören. Wenn jemand von meinem Bekanntenkreis mit jemandem zusammenkommt und verliebt ist, dann erfahre ich das. Ich erfahre den Namen, ich lerne denjenigen selber kennen, weißt du, man redet nur über denjenigen automatisch, weil man in Liebe ist. So, weil es schön ist. Und weil man es teilen möchte. Du brauchst dich nicht darauf zu konzentrieren, ein Zeugnis zu sein, sondern du bist es, wenn du in Liebe bist. Weil du nach Gott scheinst und nach Gott strahlst und weil du dich in seine Richtung veränderst. Also, wie kann man dieses Brot empfangen? Was kann ich tun? Ich kann gar nichts tun. Ich soll gar nichts tun. Ich soll einfach nur bei Jesus sein. Weil Jesus sagt, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Und wenn ihr mit mir Gemeinschaft habt, dann habt ihr mit eurem Vater Gemeinschaft. Also lasst uns beten. Oh ja. Ja, lasst uns jetzt noch beten, wenn man das so macht. Ich danke dir. Ich danke dir, ich liebe dich. Und ich danke dir, dass du mich so liebst. Viel mehr als ich sie könnte. Ja, und ich bitte dich einfach nur, dass du uns nachgiehst, Herr, und dass du uns deine Liebe immer wieder zeigst. So, du singst das allerschönste Liebeslied für uns. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für uns nimmst und immer da bist. So, ich bitte dich für jeden, der jetzt Last hat oder den sein Leben oder Alltag oder Umstände runterzieht, so und aussaugt, so dass du ihn in dem Moment frei machst, all die Last einfach wegnimmst, so dass wir dich preisen können und dich anbeten können, es genießen, bei dir zu sein, so, dass wir frei sind, deine Liebe zu spüren und zu genießen. Ich bitte dich, dass du uns verbindest. Du bist unsere Verbindung. Und ich danke für jeden Einzelnen, der hier ist, für das ein Segen. Ich danke Jesus. Amen.